Die Augen sind das Fenster zur Seele, so heißt es. An den Augen kann man sehr viele Emotionen ablesen, ob sich jemand freut oder ob jemand traurig ist, ob die Augenbrauen zusammengehen oder hochgezogen sind, ob jemand ängstlich ist oder entschlossen. Sicher habt ihr es aber auch schon erlebt, dass Worte noch mehr von der Seele offenbaren als bloß der Blick der Augen. So ein gutes Gespräch mit einem Freund oder mit dem Partner über Themen, die persönlich sind, die zum Nachdenken anregen, ja, die einen bleibend beschäftigen, wo man weiß, ah, wow, über diese Sache habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Und man profitiert von den Gedanken des anderen. Das sind wertvolle Begegnungen. Da, wo nicht nur philosophiert wurde, welche Sportmannschaft in der Saison wohl am meisten Erfolg hat oder wie viel es gerade regnet, sondern Themen, die tiefer gehen. Und dann gibt es meiner Erfahrung nach noch einen Moment, wo man dem Gegenüber teilweise noch tiefer in die Seele schauen kann, als bei einem tiefsinnigen und guten Gespräch. Nämlich, wenn man nach einem guten Gespräch mit einem Christen zusammen über das betet, worüber man gesprochen hat. Wenn hier ein gutes Vertrauen besteht, dass man sich nicht irgendwie Angst haben muss, dass der andere alles kritisch beurteilt oder irgendwie in einem schlechten Sinne missversteht oder verdreht, dann können solche Gebetsgemeinschaften die Seelen der Menschen gleichzeitig zu Gott ziehen, aber auch ein Stück weit miteinander vereinen. Dass man denkt, oh, ich fühle mich dem anderen, dem Bruder, der Schwester gerade noch viel vertrauter, noch viel näher, als es durch das Gespräch allein schon war. Wenn wir gemeinsam vor den Herrn treten können und ich sehe sein Herz vor dem Herrn. Denn vor Gott, der alles weiß, sein Herz auszuschütten, ist so ein kostbares Vorrecht, das wir haben als Kinder Gottes. Und wir lernen, wie die andere Person diese Themen, die wir besprochen haben, im Herzen bewegt und welche Gedanken, welche Gefühle, welche Erkenntnisse und welche Hoffnungen der andere dabei vor Gott hervorbringt. In 2. Samuel 7 erfahren wir, wie der Prophet Nathan zu König David kommt und ihm berichtet, was Gott David zusagt. Der Prophet Nathan, er sagt, dass einer von Davids Nachkommen eine ewige Herrschaft unter Gottes Segen aufrichten wird, sodass durch den König auch das ganze Volk gesegnet wird und so zur Ruhe und Sicherheit kommt. Und dieser Nachkomme Davids, der wird Gott tatsächlich ein Haus bauen, einen Tempel bauen, wo Gott und Menschen einander wahrhaftig begegnen können. Und das verspricht Gott David mit dem Hinweis, bei all den Unsicherheiten und bei all den Fehlern in dieser Welt, bei all der Unzulänglichkeit, die wir in diesem Leben so oft antreffen, so wird die Gnade Gottes doch bleiben und niemals weichen. Eine Zusage, die fest ist. Letzten Sonntag haben wir betrachtet, dass sich dieser Bund Gottes mit David auf Jesus Christus bezieht. Er hatte so einige Vorformen, Salomo hat schon scheinbar so manches in der natürlichen Welt durchaus aufgerichtet. Er hat ein Haus gebaut für den Herrn, aber er war nicht die Erfüllung, sondern Jesus Christus. Er ist der Nachkomme Davids, der eine ewige Herrschaft aufbaut, der durch seinen Tod und seine Auferstehung einen wahren und lebendigen Tempel aufgebaut hat, durch seinen Leib und durch die Gemeinde. Und so können wir dem lebendigen Gott nahen. In Christus, durch Jesus. Und in der zweiten Hälfte von 2. Samuel 7, in diesem bemerkenswerten Kapitel, da lesen wir von einem Gebet. Und zwar das Gebet, mit dem David Gott auf seine großen Verheißungen antwortete. Also nachdem Nathan ihm all das berichtet hat, was Gott ihm zugesagt hat, finden wir in der zweiten Hälfte dieses Kapitels ein langes Gebet von David. Es gefiel dem Heiligen Geist, uns, die wir die Bibel lesen, so mit hineinzunehmen, als säßen wir direkt neben David und könnten diese nahe, persönliche Verbindung zu ihm erfahren, dass wir mithören, wie er persönlich und herzlich zu Gott betet. Und ich möchte euch einladen heute, wenn wir dieses Gebet lesen, stellt euch vor, ihr würdet mithören. So als hättet ihr eine Gebetsgemeinschaft mit König David vor Gott. Und ihr würdet einmal euer Herz davon bewegen lassen, was diesen Mann Gottes bewegt hat. Ja, dieses Kapitel gewährt uns einen tiefen Blick in das Herz Davids hinein. Es zeigt, wie er diese großen Zusagen im Glauben vor Gott bewegt. Und dabei ist auffällig, wie die zugesagte Gnade wirksam ist. Ja, es ist, als ob die Worte Gottes eine direkte Wirkung im Leben von David haben. Das, was Gott zusagt, ist nicht bloß eine Information. Ach ja, schön zu wissen, ich schreibe es mir mal auf, mal gucken, ob es sich erfüllt. Sondern die Worte, sie haben direkt eine Wirkung, eine Kraft, etwas, sie vermitteln etwas, sie bewirken etwas, sie verändern etwas im Leben und im Herzen von David. Zum Ende des Jahres und im Ausblick auf das kommende Jahr wollen wir uns dieses Gebet zu Herzen nehmen. Denn das, was David zugesagt wurde, das gilt auch uns, die wir Teilhaber der Gnade Jesu Christi sind, Angehörige der Familie Gottes im Glauben und Empfänger des Friedens und des ewigen Lebens durch das Evangelium, durch den Gnadenbund Gottes. Das, was wir lesen, ist nicht nur eine Gnade, die David zugesagt wurde. Es ist eine Gnade, die David zugesagt wurde, die auch uns gilt, die sich erfüllt hat und hineinwirkt in unser Leben durch den Glauben. Aber hat das verkündete Wort der Gnade auch diese Wirkung in deinem Leben, wie bei König David? Hat das Evangelium, die Gnadenbotschaft Gottes, die Herrschaft Jesu Christi, die Befreiung von der Sünde, der Frieden, den wir mit Gott haben dürfen, hat das die Wirkung in deinem Leben, in deinem Herzen, wie wir es lesen bei König David? Lass uns diesen Bruder im Glauben heute zum Vorbild nehmen und uns an seine Seite stellen. Und mit ihm Gott herzlich antworten auf die Gnade, die er uns offenbart hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir betrachten heute die Wirkungen der Gnade, und so habe ich auch die Predigt genannt, Wirkungen der Gnade. Und wir wollen uns heute insbesondere 6 Wirkungen zum Vorbild nehmen, um so ins neue Jahr zu schreiten. 6 Wirkungen der Gnade, die wir hier bei David erfahren. Erstens, die Gnade Gottes zieht uns in seine Gegenwart. Wir lesen hier in 2. Samuel 7, in den Versen 17 und 18. Nach all diesen Worten und nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte: Wer bin ich, Herr? Direkt nachdem Nathan all das berichtet hat, was Gott ihm für David aufgetragen hatte. Was ist das Erste, was David macht? Er ruft nicht seine Familie zusammen und erklärt ihnen, was sie nun für eine hohe Stellung haben durch diese Verheißung. Er hält keine öffentliche Rede vor dem Volk als ihr König, um ihnen zu berichten, dass sie sich mit ihrem König freuen sollen. Nein, gleich nachdem Nathan seine Worte beendet hat, da zieht es David, wie es scheint, aus dem Palast hinaus, über den Platz, hinein in ein Zelt. Ein Zelt, das er selbst aufgerichtet hat. Und innerhalb dieses Zeltes war, vermutlich noch einmal in Zeltdecken abgetrennt und eingehüllt, die Bundeslade Gottes. Das Zeichen der gnädigen Gegenwart Gottes. Die Bundeslade, die David nach Jerusalem hat bringen lassen. Und es ist hier in den einfachsten Worten beschrieben. Aber hier wird eine absolut beeindruckende Realität beschrieben. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder. Dieser Vers gehört zu meinen Lieblingsversen im Alten Testament. Es wirkt so erstaunlich normal. David geht zum Herrn und setzt sich vor ihm nieder. Das klingt, als stünde nichts zwischen dem heiligen Gott und David, der ihm im Glauben naht. Diese Einfachheit ist grandios. David geht zum Herrn, er sucht seine Nähe. Er sucht die Gegenwart Gottes. Nach all dem, was Gott ihm zugesagt hat, kann er nicht anders, als zu sagen, oh, ich muss zum Herrn. Ich suche seine Gegenwart. Er weiß, der Herr ist da. Ich darf ihm begegnen. Ich kann direkt zu ihm sprechen. Hat die Gnade in Christus diese Wirkung in deinem Leben? Diese Zuversicht. Ich darf dem Herrn nahen. Ich darf zu ihm sprechen, egal wo ich bin. Ich darf mich niedersetzen, meine Hände falten oder ausbreiten oder wie auch immer. Und er ist da. Er setzt sich in dem Zelt auf den Boden. Das ist für uns nicht so besonders, aber in der Bibel lesen wir nicht oft, dass sich jemand hinsetzt, um zu beten. Meistens stellten sich die Menschen hin, manchmal knieten sie nieder. Aber von David heißt es so ganz schlicht, er setzte sich nieder vor dem Herrn. Nicht in einer falschen Bequemlichkeit oder fehlenden Ehrfurcht, wie manche es hier irgendwie interpretieren, sondern ich denke, es ist ein Ausdruck der Schlichtheit. Es ist kein besonderes Prozedere. Vermutlich denkt David gar nicht so viel drüber nach. Er sinkt einfach nieder auf den Boden, hat das Bedürfnis, Gott zu begegnen, der ihm so eine große Gnade zugesagt hat. Er setzt sich hin, weil er einfach Zeit mit Gott verbringen will. So als könnte er den Herrn sehen und wie mit einem vertrauten Freund sprechen und ihm begegnen. Ihr Lieben, lasst uns in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr, in das wir morgen hineintreten, die Gegenwart des Herrn suchen. Er schenkt uns auch in diesem neuen Jahr Gnade, denn es ist auch für uns ein Jahr des Herrn. Ein Jahr, in dem der Sohn Davids, unser Herr Jesus Christus, herrscht als Gottes Sohn und alles lenkt und führt nach seinem Ratschluss. Aber dieser Herrscher, er hat uns diese Gnade zugesagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir haben eine Gnade, dass wir diesem König nahen dürfen, dass wir uns niedersetzen dürfen vor seinem Thron. Ein Jahr, in dem der Herr jedem, der glaubt, den Zugang zum himmlischen Heiligtum offen hält und sich als unser hoher Priester für uns einsetzt. Lass die Gnade Gottes in Christus dieses Jahr neu dein Herz bewegen, so dass es diese Wirkung trägt, die es auch in König David hatte, und dich in die Gegenwart Gottes zieht. Und das ist der Grund, warum Gott uns diese Gnade zugesagt hat, um uns in seine Gegenwart zu ziehen. Und so lasst uns ihn suchen, sein Angesicht suchen, ja, und diese Wirkung in unserem Leben erfahren. Es zieht uns in seine Gegenwart. Zweitens, die Gnade Gottes fördert in uns echte Demut. Hier lesen wir in den Versen 18 und 19. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. David hat in seinem Leben schon einiges erlebt. Wir finden vieles in der Bibel beschrieben. In seiner Jugend wurde er bereits gesalbt als Ankündigung, dass er einst König werden sollte. Noch zu jung für den Kriegsdienst besiegte er dennoch den Riesen Goliath und er wurde bald der Heerführer von König Saul. Er verzeichnete große Siege gegen die Philister. Er heiratete eine Prinzessin und er erfuhr immer wieder die Hilfe des Herrn. Selbst als er Jahre auf der Flucht war vor Saul, schließlich wurde er als der König über ganz Israel gekrönt. Doch nach dieser großen Gnade, die Gott ihm zusagte, dass einer seiner Nachkommen ewig auf dem Thron sitzen wird und Gott ihn gebrauchen wird zum Segen für das ganze Volk, da lächelt David nicht müde und denkt, ach ja, das ist ja mal ein Geschenk, das einem König würdig ist. Endlich mal jemand, der ein bisschen kreativer ist, mir etwas bieten kann, was angemessen ist. Nein, er sinkt nicht nur körperlich vor dem Herrn nieder, sondern auch seine Seele sinkt demütig zu Boden. Erstaunt. Wer bin ich denn, Herr? Dass du mich überhaupt schon hierher gebracht hast. Und als wäre das noch nicht genug, hast du mir sogar noch mehr zugesagt. Du erweist mir viel zu viel Ehre, Herr, die ich nicht verdiene. Du hast sogar meine Nachkommenschaft auf weite Zukunft hin Segen verheißen und er ist überwältigt von der Gnade Gottes. Und es macht ihn nicht stolz, sondern das Gegenteil. Er merkt, oh Herr, ich bin all dessen nicht würdig. Ist das nicht eine wunderschöne Haltung? Gott, ich verdiene schon die Güte der letzten Jahre nicht. Und nun hast du mir sogar für die kommende Zeit, ja bis in ferne Zukunft, Barmherzigkeit versprochen. Gnade bedeutet gerade eine unverdiente Herabneigung, eine unverdiente Zuneigung Gottes. Gnade ist vom Wesen her etwas, was wir nicht verdienen, was nur gütig, barmherzig geschenkt wird. Doch unser Herz ist oft so tückisch, dass wir meinen, irgendwie haben wir das doch verdient. Irgendwie haben wir uns doch abgesetzt von den anderen. Wir haben wohl vieles richtig gemacht, besser als andere. Und so bewerten wir die Gnade Gottes doch irgendwie als eine Art Lohn, als etwas, was wir doch ein Stück weit auch verdient haben. Doch schauen wir demütig zurück. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass uns dankbar sein für die Hilfe Gottes in schweren Tagen und für die Freude, die der Herr uns schenkte in den Guten, in diesem nun ausklingendem Jahr. Aber uns auch auf ferne Zukunft hat uns der Herr Segen verheißen. David erklärt, es sei eine Weisung für Menschen. Ja, dieser Nachkomme, Jesus Christus, er ist der einzige Weg für Menschen, um die ewige Freude und Vergebung der Sünden zu erhalten. Es gibt keinen anderen Weg, wie ein Mensch erlöst werden kann, als allein durch Jesus Christus. Niemand erfährt den Segen Gottes als Lohn, als Verdienst für seine Taten. Christus allein hat es vollbracht und schenkt uns durch Glauben allein die himmlische Herrlichkeit. Es ist eine Weisung, die allen Menschen gilt. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur den Weg der Gnade in Christus. Und darum lasst uns dieses neue Jahr, in dieses neue Jahr hineingehen in Demut. Ein demütiges Staunen über die Güte Gottes. Weißt du, du bist genauso ein Sünder, wie ich es bin. Und all das Gute, das der Herr dir in diesem ausklingenden Jahr getan hat, hast du nicht verdient. Und all das Gute, das er dir verheißt in dem kommenden, ist auch seine Gnade und Güte. So lasst uns nicht unser Herz erheben oder bitter werden über so manche schwere Tage. Der Herr ist gnädig mit uns. Ein demütiges Staunen über Gottes Güte. Gott schuldete dir im letzten Jahr keine Freude und auch nicht im nächsten. Aber in Christus ist uns Gottes Beistand zugesagt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist bei uns in schweren und auch in freudigen Tagen. Und er verspricht, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern er wird sie auferwecken am letzten Tag. Er wird sie hineinführen in die Ewigkeit. Er hat dir Gnade zugesagt, auf die fernste Zukunft hin, in alle Ewigkeit, denen, die an ihn glauben. Lasst uns Gott dafür demütig danken. Und drittens, die Gnade Gottes weckt in uns staunende Anbetung. Hier lesen wir die Verse 20 bis 22. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Wegen deines Wortes und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinem Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr, Herr. Ja, niemand ist dir gleich. Und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. David bleibt hier nicht bei sich selbst stehen. Auch nicht in seinen Gedanken bei dem, was er erlebt hat oder was noch auf ihn zukommt, sondern die zugesagte Gnade bewirkt eine tiefe Anbetung Gottes in ihm. Er beginnt damit zu staunen, wie herrlich es eigentlich ist, dass Gott ihn kennt. Du kennst ja deinen Knecht, Herr. Nichts in unserem Leben ist vor Gott verborgen. Er kennt uns. Er sorgt sich um uns. Was für ein persönlicher Gott, der voller Liebe und Zuneigung ist. Und außerdem erkennt David in der Zusage auch die Treue Gottes. Das, was Gott zugesagt hat, das passt in das große Bild des Erlösungsplanes Gottes. Es reiht sich harmonisch ein in seine anderen Worte, in den Bund mit Abraham und in den Bund mit Mose. Was er zusagt, das hält Gott. Er kündet es vorher an, um dann Großes zu tun und um seine Treue zu beweisen. Und dann bemerkt David auch, dass all das Gute nach dem Herzen Gottes kommt. Niemand hat Gott dazu gedrängt oder ihn zu einem großen Versprechen getrieben. Nein, Gott tut alles nach dem Vorsatz seines Willens. Und Teil seines eigenen Herzens war es, seines eigenen Wunsches, seines eigenen Willens war es, Menschen zu retten durch den versprochenen Nachkommen Davids, durch Jesus Christus, dem König der Herrlichkeit. Und David fängt an, darüber zu staunen, Gott dafür zu lieben, ihn dafür anzubeten. Oh, was für eine Quelle der Gnade in Gott ist. Nicht nur, welche Auswirkungen das hat für David und für seine Nachkommen und für sein Volk, sondern er fängt an, darüber nachzudenken, was das eigentlich über Gott aussagt. Was das eigentlich für ein einzigartiger Gott ist, der mit nichts und niemand zu vergleichen ist, der uns Sünder, uns Menschen, die wir doch von Gott abgefallen sind, solch große Zusagen macht. Oh, er betet Gott an. Denn in seinem Wort erkennen wir Gottes eigenes Wesen und sein Herz. Und er offenbart es den Menschen. Und David freut sich daran. Er freut sich daran, Gott zu kennen. Und er betet das an, was er über Gott, was Gott selbst von sich offenbart. Darum bist du groß, Herr Gott. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir. David denkt weniger darüber nach, wie groß all die Zusagen und all die Segnungen sind, sondern die Güte Gottes weckt in ihm echte Anbetung Gottes. Wie groß, wie unvergleichlich bist du, Herr. Niemand ist wie du. Das, was in Davids Ohren drang, das formte Lob und Preis auf seinen Lippen. Nun, wir wissen, wir können nicht einfach so den Schalter umlegen am Sonntagmorgen. Ja, Wecker klingelt, wir ziehen uns an, Gottesdienst, und jetzt können wir mit ganzem Herzen Gott loben und ihm singen. Nein, sondern echte Anbetung kommt aus der tiefen Erkenntnis seiner Gnade. Nicht, ob wir jeden Ton treffen, bestimmt die Anbetung. Aber ob wir Gott getroffen haben, bestimmt die Anbetung. Ob wir ihn kennen. Ob wir bewegt sind, ob die Saiten unseres Herzens, ob unsere Seele mit einschwingt in dieses Lob Gottes, weil wir erkannt haben, wer er ist. Aus einem Herzen, das sich wirklich darüber freut, wer Gott ist und was er getan hat. Lass uns dieses neue Jahr, in dieses neue Jahr gehen mit einem Blick auf die Größe und Güte des Herrn und die Botschaft seiner Gnade zum Grund unserer staunenden Anbetung Gottes machen. Und viertens, die Gnade Gottes reizt uns zu Liebe zu den Gläubigen. In Vers 23 und 24 lesen wir: Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, in dem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, auf ewig zum Volk für dich und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Eine beachtenswerte Wirkung zeigt David hier in seiner Betonung des Volkes. Er verbindet die Zusage an ihn direkt mit den großen Bundesverheißungen Gottes an sein Volk. Israel soll Gottes Volk sein und der Herr soll ihr Gott sein. Das ist das Ziel der gnädigen Bündnisse Gottes in der Geschichte. Und diese Zusage erfüllt sich in Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung in Macht sich ein Volk erlöst hat, das Israel des Glaubens, das Volk derer, die im Glauben an Jesus verbunden sind. Ein Volk des Eigentums, wie es heißt. Ein Volk, das Christus sich selbst gereinigt hat, wie eine Braut. Da, wo die Gnade Gottes wirksam ist, da führt es die Menschen nicht dahin, nur auf sich selbst zu schauen, sondern die Gnade Gottes reizt die Liebe zu den Gläubigen an. Davids Freude wird vermehrt, weil er versteht, dass die Zusage Gottes an ihn zum Segen für das ganze Volk dient. Wer Gott von Herzen anbetet und liebt, der lernt auch den zu lieben, den Gott mit erlöst hat. Und ja, Gott macht seinen Namen groß. Das heißt, er ist besonders auch dafür zu rühmen und zu loben, dass er Menschen aus Gnade befreit, aus der Gefangenschaft. Nicht nur aus der Gefangenschaft in Ägypten, aus der Sklaverei, sondern Jesus macht uns im neuen Bund, gibt uns im neuen Bund zu verstehen, die wahre Sklaverei ist die der Sünde. Eine Sklaverei unter der Herrschaft des Teufels. David erinnert sich daran, wie Gott das Volk Israel im alten Bund aus der Herrschaft und Sklaverei fremder Völker und ihrer Götzen herausgerettet hat. Und im neuen Bund wird deutlich, die größte Fremdherrschaft kommt von dem Teufel und der Macht der Sünde in unserem Leben. und Gott befreit sich ein Volk und überwindet alle Feinde, alle falschen Götzen in unserem Herzen und heiligt sich ein Volk. Gott ist Mensch geworden in Jesus, er wurde ein Nachkomme Davids und er, der gerechte Gottessohn, er hat den Teufel, die Sünde und sogar den Tod besiegt, als er aus dem Grab auferstand. Und jeder, der an Jesus glaubt, der gehört zu dem Volk Gottes. Er ist erlöst, gerettet von der Macht derer, die uns von Gott trennen. Und niemand kann uns mehr aus seiner Hand reißen. Es gibt Menschen, die können sich nur über ein Geschenk freuen, wenn sie die einzigen sind, die es empfangen. Ja, sie packen ein Geschenk aus und sagen, oh, wow, dann gucken sie zum Bruder oder zur Schwester und sagen, ach, die kriegen ja genau das Gleiche. Und plötzlich ist die Freude nicht mehr so groß. Doch wer die Gnade Gottes empfängt, der freut sich gerade auch an denen, die ebenso aus Gnade Kinder Gottes geworden sind. In diesem neuen Jahr wollen wir Gott anbeten, indem wir auch in Liebe zueinander verbunden sind und die Gnade Gottes in dem Bruder und in der Schwester erkennen. Ihr Lieben, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Gemeinschaft, um den Segen Gottes zu erkennen in dem anderen und auch um den Segen Gottes zu empfangen durch den anderen, wie Gott es bestimmt hat. Und fünftens, die Gnade Gottes ruft uns zu heiligem Dienst. In den Versen 25 bis 27 lesen wir: Und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscharen ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes David wird vor dir feststehen. Denn du, Herr der Herrscharen, Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Hier wird nun David aktiv. Er legt nicht die Arme in den Schoß und denkt, oh, Gott hat mir große Dinge zugesagt. Mal schauen, wann sich das erfüllt. Ich trage es mal in meinen Kalender ein, mal gucken, wann es kommt. Mal gucken, wann das Paket geliefert wird. Nein, er macht die Verheißung Gottes zu einem Gebet. Weil Gott ihm diese wunderbaren Versprechen gegeben hat, wird David nun erst recht aktiv und will sich in den Dienst Gottes stellen. Die Zusage bestimmt den Inhalt von seinem Gebet. Er sagt, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du es geredet hast. Und er bestätigt, du hast das Ohr deines Knechtes geöffnet. Also er fängt an, in den Dienst des Gebets zu treten und zu sagen, weil Gott es zugesagt hat, bete ich dafür, dass er es einhält, dass er das erfüllt, was er zugesagt hat. Ich bete konkret für das, was Gott versprochen hat. Und dann sagt er, du hast das Ohr deines Knechtes geöffnet. Ein geöffnetes Ohr bedeutet eine Haltung, die nicht nur fähig ist zu horchen, sondern auch zu gehorchen. In Jesaja 50 heißt es von dem Gottesknecht, eine Weissagung auf Jesus hin, er weckt mich ja. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Das heißt, Gott hat zu seinem Knecht etwas gesagt, er hat das Ohr geöffnet und er sagt nicht, ah nee, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu unangenehm, das möchte ich nicht tun. Nein, er sagt, ich bin nicht zurückgewichen, ich bin nicht widerspenstig gewesen. Im Leben von Jesus bedeutete es Leid und Schmerz, Qual und Tod. Das geöffnete Ohr eines Knechtes ist also die Bereitschaft, dem Wort Gottes zu folgen, sogar wenn es Mühe oder Schmerzen mit sich bringt. Wenn die Eltern oder der Chef etwas sagt, wo wir überhaupt keine Lust drauf haben oder wo wir denken, ach, das ist eigentlich ein blöder Weg, da kommt eh kein Nutzen bei raus, hilft doch keinem, dann, das bringt mir nur unnötige Arbeit ein, macht mir nur unnötige Mühe. Ja, und wir halten uns ein bisschen für klüger als die Eltern oder als der Chef, dann sind unsere Ohren manchmal wie verstopft. Man würde es am liebsten gar nicht hören oder ist dankbar für jede Ablenkung und kann so tun, als hätte man eigentlich gar, wäre man überhaupt nicht da gewesen, hätte man überhaupt nicht verstanden, was einem gesagt worden ist. Aber David, er nennt sich selbst durch das ganze Gebet hindurch einen Knecht, einen Diener. Zu Beginn des Kapitels wird er betont, der König genannt. Und sogar hier noch in Vers 18 heißt es, da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn nieder. Aber in seinem ganzen Gebet nennt er sich selber nicht König, er nennt sich Knecht. Gott, ich bin dein Diener. Ich möchte dir dienen, wie du es sagst. Er will Gott so dienen und so folgen und daran teilhaben, was Gott selbst beschlossen hat, was er zusagt, was er tun wird. Natürlich geht es bei diesem Auftrag Gottes hier um etwas Gutes. Gott hat ihm eine wunderbare Verheißung gegeben. Ein Nachkomme wird aufstehen und er wird ewig herrschen und er wird zum Segen und zur Sicherheit für viele sein. Das ist eine schöne Verheißung. Aber es bedeutete eben auch, dass David nicht selbst einen Tempel bauen soll. Obwohl er das so gerne für den Herrn getan hätte. David hatte den Wunsch, er wollte in Jerusalem, da wo sein Thron ist, wollte er einen Tempel, das Haus für Gott aufrichten. Nicht nur dieses kleine Zelt. Und Gott sagt, nein, das ist nicht der Dienst, den ich für dich vorgesehen habe. Einer deiner Nachkommen wird das machen, du nicht. Und David ist bereit zu sagen, okay, ich will dir so dienen, wie du es sagst. Ich will dir so dienen, wie dein Wort es bestimmt, nicht wie mein Herz es bestimmt. Also betet David, dass Gott sein Werk so ausführen soll, wie er es zugesagt hat. Er tritt ins Gebet mit in den Dienst und bereitet sein Herz und auch das Volk vor, auf die Erfüllung zu hoffen. Er übergibt sein Herz und sein Leben von Neuem dem einen großen Ziel, das ihm gnädig geoffenbart worden ist. Es ist keine bloße Duldung, sondern ein intensives Verlangen, eine erneute Identifikation mit dem Werk und den Wegen Gottes. Gott, ich bin dein Knecht. So wie du zugesagt hast, so will ich dienen. Und ich fange jetzt an, schon dafür zu beten, dass du es genauso erfüllst, wie du es zugesagt hast. Er will bei der Verwirklichung des großen Planes gebraucht werden, aber eben so, wie Gott es will. David bestätigt auch, dass die Zusage Gottes überhaupt erst zu der Zuversicht oder zu dem Mut führt, dieses Gebet in dieser Form, diesen Dienst auszuführen. Denn du, Herr, hast zugesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Dieser Dienst von David ist nicht so ein Übermut. Oh ja, mach mein Haus groß. Er sagt, nein, ich traue mich überhaupt erst, so zu beten, weil du es zugesagt hast. Ich will dir dienen, wie es deinem Wort entspricht. Wenn Gott es nicht zugesagt hätte, dann hätte David es sich niemals getraut, so eine große Sache von dem Herrn zu erbeten. Er versteht, dass Gott nicht dafür da ist, unsere Wünsche zu erfüllen. Aber er sieht auch, was für ein wunderbarer Herr Gott ist. Und so freut er sich umso mehr und stellt sich freudig in den Dienst Gottes. Oh, bei dieser großen Sache, Herr, die du verheißen hast, dass du dein Reich baust. Oh, ich möchte teilhaben. Ich möchte dafür beten. Ich möchte mein Herz vorbereiten. Ich möchte meine Familie vorbereiten. Ich möchte mein Volk vorbereiten, auf diese Hoffnung zu vertrauen, wirksam zu werden. Und in sehr vielen nachfolgenden Verheißungen, die Gott durch die Propheten in den späteren Jahrhunderten gesprochen hat, nimmt Gott selbst Bezug auf die Verheißung an David und lehrt die folgenden Generationen, an diesem Wort festzuhalten und so weiter zu dienen mit dieser Hoffnung. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Jesaja 55, Vers 3, neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Hesekiel 34, 23, ich werde einen Hirten über euch einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Amos 9, Vers 11, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Ihre Risse vermauere ich, ihre Trümmer richte ich auf und baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Wir finden noch so viele Hinweise. Ein Spross, der aus dem Stumpf Isais hervorsprost. Dieser Baum, der schon abgehackt schien, und doch ist da wieder ein Spross, der keimt und der wächst. Die Hoffnung, die Gnadenerweise, der Bund, den Gott zugesagt hat, er ist nicht am Ende. Und die ganzen nachfolgenden Generationen, sie werden gerufen, an dem Wort Gottes zu vertrauen und sich in diesen Dienst hineinzustellen und weiter dafür zu beten und Ausschau zu halten, wie der Herr es erfüllt. Selbst auf dem Apostelkonzil weisen die Worte aus Amos den Weg für den Dienst, wie es dem Herrn gefällt, die Gemeinde zu bauen. Dass es nämlich ein Haus sein soll, um den Namen Gottes über alle Nationen auszurufen. Dass nicht nur das Volk der Juden gemeint ist, sondern Gläubige aus allen Heidenvölkern vereint werden in dieses eine Haus Davids. Wenn wir also ins neue Jahr hineinschreiten, lass uns ein geöffnetes Ohr haben, um den Herrn zu gehorchen, um ihm zu dienen, wie es in seinem Wort bestimmt ist und wie es zu seiner Ehre dient und nicht, wie es bloß unserer Fantasie entspringt oder unserer Neigung entspricht. Und da, wo wir müde geworden sind oder enttäuscht, dass die Wege nicht so gehen, wie wir sie erhofft haben, lasst uns neu auf die kostbaren Verheißungen Gottes hören und mit Hingabe unsere Kraft ihm weihen. Herr, ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sechstens und letztens, die Gnade Gottes zeigt uns die segensreiche Abhängigkeit. In den Versen 28 und 29 lesen wir: Und nun, Herr, Herr, du bist es, der Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet, so lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir besteht. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Hier finden wir noch einen ganz wichtigen Zusatz. Wir haben gesagt, es gibt manchmal so eine Versuchung oder so eine Neigung, dass wenn Gott eine Zusage macht, ein Versprechen gibt, dass wir passiv werden. Wir lehnen uns zurück und sagen, okay, das muss Gott machen, dann habe ich nichts damit zu tun. Aber die Gnade Gottes, sie bringt uns mit hinein, sie macht uns aktiv. Ja, Gott gebraucht sein Volk, um das auszuführen, was er bestimmt hat, was er beschlossen hat, was er sicher ausführen wird. Aber er bestimmt auch die Mittel, die er dafür gebraucht. Und es gefällt ihm, dich und mich zu gebrauchen. Uns mit im Gebet und in der Kraft und Liebestaten hineinzunehmen in das, was er tut. Aber dann gibt es auch sozusagen eine gegenteilige Versuchung. Sagen wir, also Gott hat etwas zugesagt und dann muss ich jetzt tätig werden, damit sich das erfüllen kann. Ich muss gewährleisten, dass dieses Wort Gottes sich erfüllt. Es ist doch jetzt abhängig von mir. Wir müssen etwas leisten. Wir müssen vielleicht zeigen, wie gut wir alles machen, wie sehr wir uns hineingeben, damit Gott es sich nicht anders überlegt. Damit Gott nicht auf uns schaut und sagt, ah, er ist es doch nicht wert. Wir fallen so leicht in einen falschen Eifer. So, wir krempeln uns die Ärmel hoch und jetzt packen wir das und zeigen mal, was wir können. Und wenn wir uns genug angestrengt haben, dann erfüllt Gott bestimmt seine Zusage. Dann haben wir uns als würdig erwiesen. Dann haben wir gezeigt, wie stark wir sind, dass wir Verantwortung tragen können. Aber nein, mit unserem Dienst können wir Gott doch nichts beweisen. Wir können doch Gott nicht beeindrucken. David ist nicht passiv, nein. Er begibt sich sofort in den Dienst. Er ist ein Knecht des Herrn, er betet genau für das, was Gott gesagt hat. Er ist tätig und eifrig, auch in den folgenden Jahren. Aber er dient in gesegneter Abhängigkeit. Und Freunde, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gerade für den Dienst, zu dem Gott uns beauftragt, brauchen wir seinen Segen. Wir dienen nicht, um gesegnet zu werden, sondern wir brauchen schon den Segen Gottes, um überhaupt zu dienen. David weiß das. Er bittet beständig um den Segen des Herrn, damit er so dienen kann, wie es dem Herrn gefällt. Herr, rüste mich aus. Erfülle mich neu mit deinem Geist. Stärke mich zu jedem guten Werk. Segne mich, damit ich in Treue und mit Einsicht diene und nicht in Selbstgerechtigkeit oder fleischlicher Kraft. Paulus sagt, ich hab mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir wirksam war, die in mir tätig ist. Nun, wir wollen dienen, aber wir wollen dienen in dem Bewusstsein, das tut der Herr in uns. Wir brauchen seinen Segen für alles Gute. David betet so, lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, hast geredet und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. An Gottes Segen ist alles gelegen. Oh, du musst dir keine großen Vorsätze machen für dieses neue Jahr. Aber lasst uns in dieses neue Jahr hineingehen mit dieser Bitte. Herr, segne uns, damit wir dir dienen nach deinem Wort. Denn deine Worte sind Wahrheit. Wir wollen uns David heute zum Vorbild nehmen. Ihm wurde Gnade zugesagt. Und ihr Lieben, euch ist Gnade zugesagt durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Dass uns unsere Schuld vergeben ist. Dass wir Frieden mit Gott haben und ihm mit Zuversicht nahen dürfen. Dass wir nicht mehr zum Reich des Satans gehören, sondern Bürger des Himmels sind, hineingesetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Uns ist zugesagt, dass unser Herr wiederkommen wird und uns in seine ewige Herrlichkeit und Freude hineinführen wird, wo wir nicht aufhören werden, in von ganzem Herzen staunend anzubeten, wie wunderbar und herrlich er ist. Uns ist zugesagt, dass alle Bedrängnisse dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der kommenden Herrlichkeit. Uns ist zugesagt, dass Gott jede Träne trocknen wird, die wir vergießen in dieser Zeit. Uns ist zugesagt, dass unser König uns ewig leiten wird und uns niemals verlassen wird. Darum lasst uns auf diese Gnadenzusagen Gottes reagieren, wie es David tat. Wir wollen die Gegenwart des Herrn suchen und uns vor ihm demütigen, aber seine Größe erkennen und anbeten. Wir wollen die lieben, die er miterwählt hat zur Rettung und ihm in seiner Gemeinde treu dienen, nach seinem Wort und in dem Bewusstsein, dass doch alle gute Gabe und alle Kraft und aller Segen zum Guten nicht aus uns kommt, sondern von ihm und seine Gnade in uns wirksam ist. Dazu segne uns Gott. Amen.